Unsere Ziele gleichen sich in vielerlei Hinsicht, denn auch die Internationale Frauenliga für Frieden und Freiheit setzt sich für die Bewahrung der Grund- und Menschenrechte ein und besonders für Frieden und Abrüstung. Der Bund für Geistesfreiheit setzt auf ein selbstbestimmtes Leben und dies fordern auch die Frauen unserer Organisation seit mehr als 100 Jahren. Ich kann hier an die Helene Stöcker erinnern, die schon 1929 ganz massiv gegen den Paragraphen 218 vorgegangen ist. Unser Ansatz für Demokratie und Sicherheit aus feministischer Sicht wird inzwischen von vielen jungen Frauen aufgegriffen und wir veranstalten Webinare, Seminare und Kongresse dazu. Weltweit sind Frauen aktiv und wir arbeiten an der Umsetzung der UN-Resolution 1325, die Heidi gleich näher erläutern wird. Unser feministischer Blick richtet sich auf die Gleichberechtigung von Mann und Frau. Das heißt für uns, 50% Männer und 50% Frauen in allen politischen und wirtschaftlichen Entscheidungsgremien. Wir wissen nicht, ob es Frauen besser machen würden. Wir wissen aber, dass man mit einem Frauenanteil von 27% im Bayerischen Landtag und ca. 30% im Bundestag nicht viel bewegen kann. Das muss sich ändern und das Bewusstsein muss sich ändern von Frauen und Männern. Als Frauenfriedensorganisation richten wir unseren Blick auf Kriege, Kriegsursachen und Konflikte. Die Forschung hat gezeigt, dass die umfassende Einbeziehung von Frauen in Friedensprozesse, insbesondere da, wo es tragfähige Bewegungen und dauerhafte Teilhabe gibt, zu nachhaltigen Ergebnissen führt. Doch unabhängig von Kultur und Geografie sind sich die Kriegsparteien trotz aller Meinungsverschiedenheiten in einem Punkt stets einig. Sie lehnen es ab, unabhängige Frauendelegationen in Friedensprozesse einzubeziehen. Wir freuen uns, dass wir heute die Gelegenheit haben, Ihnen unseren Ansatz näher zu bringen. Heidi, du hast das Wort.
Ja, mir ist zu Ohren gekommen, dass Sie sich im Prinzip natürlich gewünscht hätten, dass hier zwei tolle, junge, dynamische Frauen vorne sitzen, die mal zeigen, ja, mit der 60er-Grenze, da sind wir ja schon drüber. Aber ich kann Ihnen versichern, dass wir jahrelang wirklich es schwer hatten, junge Frauen zu finden. Und dadurch ist unsere Organisation irgendwie immer ein bisschen kleiner, enger geworden. Aber das Blatt hat sich tatsächlich gewendet. Und wir haben jetzt eine ganze Reihe von jungen Frauen, wo man wirklich merkt, die politische Entwicklung läuft in so eine falsche Richtung, nicht nur in Deutschland, sondern auch international, dass hier, die einen nennen es einen feministischen Hype, der dann führt bis hin zu einer sogenannten feministischen Außenpolitik, aber einfach das wahrzunehmen, dass man sich wieder einbringen muss, dass das nicht eine Sache ist, die erledigt ist, wo Gleichberechtigung als solches schon in gesellschaftliche Bewusstsein eingedrungen ist, sondern diese junge Frauen merken, dass sich was tun muss. Und die würden jetzt, und das muss ich einfach auch nochmal sagen, nicht gegen dich gewendet, aber mit diesen 50% würden die das natürlich inzwischen anders ausdrücken, weil diese jungen Frauen einen ganz starken intersektionalen Ansatz haben. Und wir hatten gerade in dem letzten Dokument, das wir gemeinsam, 6 junge Frauen und ich, entwickelt haben zur aktuellen Situation, diese UN-Resolution 1325, auf die ich gleich zurückkomme, immer dann geschaut haben, Frauen, Sternchen oder diesen intersektionalen Ansatz, das heißt, dass es dieses ganze Spektrum LGBTIQ+, queer und was weiß ich alles mitgedacht wird und das ist ein substanziell veränderter Ansatz. Ich glaube, der ist für mich oder für uns auch, da ist schon viel Spannendes drin, was diese ganze Unterschiedlichkeit und Diversity in unserer Gesellschaft in einem positiven Sinn aufnimmt und nicht hier so ein Schwarz-Weiß-Bild, hier die Frauen, hier die Männer und wer ist jetzt, sind jetzt eigentlich die Besseren oder wo müssen sich welche einklinken? Es ist ein gesamtgesellschaftlicher Ansatz, der, glaube ich, auch demokratietheoretisch oder demokratiepolitisch wirklich spannend wird für die Zukunft. Demokratisches Grundprinzip ist einfach gleichberechtigte Teilhabe an allen Entscheidungen. Und das ist, seien sie jetzt politische Entscheidungen, seien es wirtschaftliche Entscheidungen, seien es soziale, kulturelle Entscheidungen. Und da gibt es bei uns, die Zahlen weisen ganz deutlich darauf hin, einfach noch enorme Defizite. Aber es ist in Deutschland, ich meine, das Gender Pay Gap, was unterschiedlich bezahlt wird, das ist ja inzwischen, weiß man. Und da hat sich in den letzten 50, 60, 70, 80 Jahren und so weiter nicht sehr viel getan. Da haben unsere Gründungsmütter schon vor über 100 Jahren sich aufgeregt. Aber das ist nur ein Teil. Wir sind eine internationale Frauenfriedensorganisation. Wenn wir nur über den kleinen Tellerrand in unser Nachbarland Polen schauen, dann ist es wirklich, wie es auch gerade schon gesagt wurde, nicht nur im Bereich Paragraph 218, sondern da kommen wieder Reden auf, wie der aktuelle Justizminister hat zum Beispiel einfach gesagt, die Frauen sind einfach zu Hause gefragt. Spinnt der? Sowas ist einfach völlig absurd in der heutigen Zeit, dass man wieder sagt, wir brauchen die Frauen zu Hause und nicht in der Öffentlichkeit. Der Salvini, der Gott sei Dank nicht mehr italienische Innenminister, der hat tatsächlich vor 2 Jahren einen Preis ausgelobt für Geburtenstärke wieder. Also ab 4 Kindern gibt es einen Zuschuss zu einem Van, zu einem Familienauto. Ich meine, das ist wirklich so absurd, diese Geschichten, aber das ist in unseren direkten Nachbarländern und der Backlash geht in anderen Ländern ganz stark. In Zentral- und Osteuropa im Moment schlägt der zu und diese, vielleicht noch eines, diese Istanbul-Konvention, die ist eine internationale Europarats- und UN-Konvention gegen Gewalt an Frauen. Polen hat das ratifiziert und wollen jetzt aus der Ratifizierung aussteigen. Im Nachhinein, in dieser ganzen Debatte wieder zum schützenswerten Leben und so weiter. Und wo bleibt denn das schützenswerte Leben für die Frauen in dem Fall? Also das ist wirklich Skandale noch und nöcher. Und der letzte war, letzte Woche gab es eine Bundestagsdebatte zu dieser Frauenfriedenssicherheitsagenda, weil diese UN-Resolution jetzt 20 Jahre alt wird. Und dann hat doch glatt eine CDU-Frau in der Debatte gesagt, ach, so schade, dass wir doch nicht zu einem gemeinsamen Antrag kommen. Wir hätten nur so einen kleinen Halbsatz noch da drinnen gebraucht. Und dieser Halbsatz war, sie wollte den Schutz des ungeborenen Lebens in diesen Antrag zur Gewalt gegen Frauen unterbringen. Das ist wirklich so skandalös. Das ist, ja, kann sich eigentlich da wirklich nur aufregen. Oder es wirft so einen Blick auf völlig fehlgeleitete Vorstellungen unserer Gesellschaft. Also diese Partizipation ist das erste P, dieser große Pfeiler dieser UN-Resolution, die im Jahr 2000 schwerpunktmäßig von Frauen angeschoben wurde zur Beteiligung von Frauen an Konfliktlösung und an allen demokratischen Prozessen. Ist sozusagen ein Eckpfeiler dieser Resolution. Wir haben in Deutschland 13 Jahre gebraucht, bis wir zu dieser verabschiedeten UN-Resolution, trotz Aufforderung des UN-Generalsekretärs damals schon, 13 Jahre gebraucht, bis wir einen nationalen Aktionsplan dazu erstellen. Ist auch nur zustande gekommen, das ist vielleicht auch wieder so eine historische Randanmerkung. Erstens hat die Zivilgesellschaft und im Bündnis 1325 im Frauensicherheitsrat da großen Druck gemacht. Und dann war es so, dass Deutschland auch damals mal wieder im UN-Sicherheitsrat war. Und da wollten sie noch irgendwie so einen Punkt setzen. Und dann hat die USA plötzlich einen Aktionsplan aus der Tasche gezogen und hat gesagt, wir haben einen. Und dann haben die Deutschen gesagt, um Gottes Willen, jetzt 2 Monate, jetzt müssen wir auch. Und haben also 13 dann diesen Aktionsplan doch noch aus der Tasche gezogen. Jetzt steht der dritte an. Die Zivilgesellschaft, wir sind da intensiv beteiligt, haben ein Briefingpapier dazu gemacht, woran es wirklich hapert an der Umsetzung. Zum Beispiel, was unser Anliegen ist, Abrüstung, diese Root Causes of Violence, also woran es wirklich liegt, Krieg und Gewalt, an diesem Rüstungshandel, an der Rüstungsproduktion, das kommt einfach praktisch nicht vor in diesem Aktionsplan. Fehlt, so sagen wir das, die Politikkohärenz völlig. So, jetzt haben sie es wieder nicht geschafft. Der Aktionsplan hätte am Ende dieses Jahres verabschiedet werden müssen. Sie schaffen es nicht, die Bundesregierung. Und wir haben die Zivilgesellschaft minimal beteiligt. Und jetzt soll es zum 8. März, weil das so ein wunderbarer, toller internationaler Frauentag ist, soll also diese Resolution jetzt am 8. März verabschiedet werden. Schauen wir mal, was da dabei rauskommt. Kurz noch dazu, das zweite große P ist der Schutz von Frauen, Protektion. Und unsere Gründungsmütter haben immer schon gesagt, Frauen können im Krieg nicht geschützt werden. Also durch militärische Aktionen geht das einfach nicht. Und wieder sind wir bei der Abrüstung und natürlich dieses ganze, was ich gerade schon über die letzte Bundestagsdebatte angesprochen habe, Gewalt, sexualisierte Gewalt in Krieg und Konflikten, da tut sich verdammt wenig. Das dritte P, und das ist eigentlich für uns das Entscheidende, ist Prävention. Man investiert enorm viel jetzt in humanitäre Aktionen. Das ganze Außenministerium hat eine humanitäre Department neu eingerichtet. Alles, wenn der Karren in Dreck gefahren ist, dass man dann noch irgendwie freundlich hilft. Ich will das gar nicht grundsätzlich in Frage stellen, aber die Prioritäten sind verschoben. Es geht nicht mehr um Konfliktprävention. Da sagt jeder, ah ja, das ist eigentlich Konsens. Und ja, Pustekuchen-Konsens ist es einfach nicht, dass man Konflikt vermeidet, dadurch, dass man zum Beispiel halt diesen Rüstungsexport einschränkt, absolut einschränkt oder stoppt. Jetzt, und das ist vielleicht jetzt gerade mein letzter Punkt und sehr aktuell, ist Deutschland, es heißt, wir liefern ein bisschen weniger im Moment. Aber wohin liefern wir außerhalb des Bündnisgebietes? Wir liefern die meisten Waffen nach Ägypten und nach Israel. Das ist einfach ein totaler Wahnsinn, in diese Krisenregion so viele Waffen zu liefern. Und wo werden sie jetzt gerade ganz aktuell, in welchem Krieg wieder eingesetzt? In Armenien. Da gibt es die tolle Unterstützung, ich meine von der Türkei, die habe ich jetzt gar nicht erwähnt, aber da liefern wir sowieso und zahlen ja auch ständig aus Flüchtlingsabwehrgründen. Die Armenier, die vor 2 Jahren eine friedliche Revolution geschafft haben, Demokratie aufgebaut haben, mit einem unglaublichen Engagement der Zivilbevölkerung auch jetzt diese Regierung stützen gegen die Oligarchen und alle korrupten Interessen in der ganzen Kaukasusregion. So, die werden im Moment bombardiert aus einer Allianz, die unter anderem auch mit deutschen Waffen genährt wird. Und das ist ein Skandal. Da wehren wir uns dagegen. Ich habe gerade einen Artikel geschrieben, der morgen auch in Präsenza kommt und der bei uns auf der Website ist, dazu die UNO-Waffenstillstandskonvention, die der Generalsekretär so in Covid-Zeiten angekündigt hat. Aber es gehen keine UNO-Leute hin, es wird weiter Waffen geliefert. Also das ist so ein Punkt, wo wir einfach sagen, da also wirklich auch reinhauen unter Umständen mal im positiven Sinn.